Guten Morgen, es ist Samstag, der 1. Juli 2025 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die sich in ihrer Reichweite von niemandem beschränken lassen. Den Podcast für alle, die wissen, dass Impotenz nicht mit Marshmallow-Körpern zu heilen ist. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine Bitte kennt ihr wohl, die um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich sage im Voraus ganz herzlichen Dank und eröffne endlich unsere heutige Runde. Aus Greifswald erstmals im Haus der Philosoph, Ingenieur und Mitgründer des Blogs freiheit.info, Dr. Jan Bowelet. Und aus Österreich, Deutschlands treffsicherste Waffe gegen Tiefflieger jeder Art, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Seid gegrüßt, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Paul.
Ja, also gute Nachrichten mal zum Start, die gibt's auch gelegentlich. Schlomo ist wieder frei. Schlomo Finkelstein ist frei. Ein YouTuber, der bekanntermaßen monatelang jetzt in Haft saß, weil er für mehrere satirische Videos, unter anderem wegen angeblicher Volksverhetzung und des Verbreitens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt wurde und die Geldstrafe, die er da bekommen sollte, zu spät bezahlt hat. Deswegen wurde er beim Spaziergehen mit seinem Babykind von einem Sonderfestnahmekommando überfallen und ins Gefängnis gezerrt. Dort im Gefängnis wurde er dann vielfach von Agenten des Verfassungsschutzes besucht, die ihn gewinnen wollten für die Ausspioniererei seiner Kollegen. Und weil er das wohl verweigerte, wurde er mit immer weiteren Verfahren traktiert. Aber jetzt ist er draußen und hat eine Sendung über seine Zeit dort angekündigt. Meine Frage an euch beide. Während ja öffentlich-rechtliche Formate diese Woche erklären, wie man sich Fleischhammer anal irgendwie einführen kann, für Jugendliche kein Scherz, dazu kommen wir später, scheint es ja so in die Richtung weiterzugehen, was kritische Berichterstatter angeht. Auch lieber Jan, der du ja neu in der Szene bist. Meine Frage an euch, wer wird denn als nächstes mal ein paar Monate weggesperrt? Und der mal Tipps abgeben und Schätzungen, wen es denn jetzt noch erwischen könnte, so auf der Wegsperrliste des Regimes. Milena, hast du da eine Top 10 oder Top 3 oder Top 2?
Ich habe eine Top 1, Baby.
Okay, ja.
Wer kann das nur sein?
Ich hätte da auch so eine Idee.
Rudi Carrell sagte doch angeblich immer, Anwesende immer ausgeschlossen.
Ach, Anwesende immer ausgeschlossen.
Du kennst ja, doch Rudi Carrell.
Ich kenne Rudi Carrell, ja.
Angeblich sagte der das immer.
Das weiß ich nicht. Immer hat das nicht gesagt, dann hätte ich es gehört. Aber er hat es bestimmt mal gesagt. Ja, aber wer fällt mir denn jetzt noch so ad hoc ein?
gut.
Also alle, die in den letzten Zeiten Bademantel gekauft haben, ich weiß es nicht so genau. Also... Fällt dir einer ein, Paul?
Mir fallen durchaus Leute ein, ja, doch. Ich glaube tatsächlich, dass es aus diesem YouTuber-Kreis einige noch erwischen kann. Ob das jetzt Clownsfeld wäre oder den wir freundlicherweise letztes Mal zu Gast hatten oder Schlomo dann wieder nochmal. Natürlich kann auch ich selbst das sein, keine Frage. Ich bin halt relativ selten in Deutschland. Das ist ja dann für die auch der offizielle Grund gewesen, bei Schlomo übrigens, weil der sich zu spät ummeldete bei einem Umzug innerhalb Deutschlands. Das war dann der formale Grund, warum man ihn mit einem Spezialfestnahmekommando im Stadtpark beim Spaziergang mit seiner Freundin und seinem Baby halt im Kinderwagen überfallen
mein
musste.
Gott.
Also das Argument hätte man bei mir ja auch, weil ich ja selten in Deutschland bin. Also Argumente haben die reichlich. Argumente
ja, aber das machen die nicht. Du bist der perfekte Märtyrer, Baby. Also das hat...
Ja,
du kannst, du kannst auch so ein Märtyrergesicht machen, finde ich.
Kann ich?
Ja, kannst du.
Ja?
Gut, kannst
okay.
du gut.
Wie geht denn ein Märtyrer? Das klären wir später. Ja, hast du einen Tipp?
Man hat aber schon den Eindruck, dass es jetzt wieder oder noch mal mehr anzieht, oder?
Nein.
Viel befürchtete, die CDU wird dann alles viel besser machen als davor die Ampel. Nein. Die werden jetzt, wie sagt man im Englischen so schön, double down, nochmal ordentlich draufhauen.
Genau,
Und ja, unter anderem auch das hat mich jetzt nochmal motiviert, mich dann auch nochmal hier zu Wort zu melden. Solidarität heißt es, glaube ich. Ich nehme das Wort gar nicht mehr so gerne in den Mund, seit das so eklig von den ganzen, von der links-rot-grünen Wolkenblase völlig verbraucht wurde. Aber ja, ich denke, es ist jetzt an der Zeit, und das zeigt sich doch auch, ich finde, die alternativen Medien werden lebendiger, sie werden auch da wieder dieses eklige Wort diverser. Ja, es wird breiter, sagen wir mal. Und die werden da versuchen, nochmal ordentlich mit dem Hammer draufzuhauen.
Wer divers wird, wird breit. Das stimmt, da haben wir mehrere Beweise für. Also ich nehme deine positive Rede als Selbstbewerbung um diesen Märtyrer. Und ehrlich gesagt, also wenn einer verhaftet werden muss und du vorgehen möchtest, gerne, lieber Jan, gerne dann. besuche ich dich im Knast. Ich hoffe, es bleibt uns beiden erspart. Aber herzlichen Glückwunsch, Schlomo, dass du wieder draußen bist. Bin gespannt, was da an Berichten kommt. Und während der eine freigelassen wurde, haben wir Besuch bekommen. Wladimir Selenskyj, der Mann, dessen Land zu einem wesentlichen Teil im Eigentum des Konzerns BlackRock ist, der war in Berlin und hat dort, Überraschung, eine Audienz beim ehemaligen BlackRock-Aufsichtsratschef und heutigen Bundeskanzler Friedrich Merz gefeiert. Merz hat im Vorfeld dieses Besuches die deutschen Marschflugkörper endlich freigegeben, endlich zum Beschuss auf Russland. Deutsche Waffen, Taurus namentlich, können nun wieder eingesetzt werden, so scheint es. Und nicht nur im bayerischen Schrobenhausen, dort wo Taurus hergestellt wird, Melina, fragt man sich wohl, was jetzt wie genau gemeint war. Denn es gab ja einige Verwirrung darüber, was Fritz BlackRock jetzt wirklich gesagt haben, meinen könnte, sollte, wäre, oder?
Ja, die wird es weiterhin geben. Aber eins ist nur klar, also Merz ist eindeutig mehr Kriegsminister als Kanzler, also bislang, ja. Also das Wichtigste für ihn, die größte konventionelle Armee Europas aufbauen, ja, den Ukraine-Krieg finanzieren, das ist schon ein fantasievolles Unterfangen für ein Land, wo die Industrie abhaut oder pleite geht. Und aber ganz interessant, Selenskyj ist ja mit 5 Milliarden im Gepäck von seinem Antrittsbesuch bei Merz zurückgeflogen. Und die Welt schreibt, dass mit dem Geld in die ukrainische Drohnenproduktion investiert wird. Und das ist natürlich auch für die Bundeswehr relevant, denn die hat ja keine Drohnen. Die haben ja noch so Kampfhubschrauber oder so alte. Ich weiß nicht, ob die noch fliegen.
Nee, Drohnen haben die auch.
Haben sie auch.
Ja, aber ja, zu wenig. Ja, ja, viel zu wenig.
Immer.
Ja, ja, also immer. Klar. Also sie haben einfach zu wenig. Und ich tippe mal, dass die Ukraine auf lange Sicht auch für die Deutschen produzieren soll. Dass mit diesen 5 Milliarden jetzt auch die Produktion angeschoben wird. Ja. Und
du meinst, alles für die Ukraine ist alles für Deutschland? Um das mal früher.
Vorsicht, Schätzchen. Nein, als ich das gelesen habe, kam mir der Gedanke, es würde ja insofern für Merz in seiner Welt ja auch Sinn machen. Hm. Und die Bundeswehr ist ja nicht so super aufgestellt, um es freundlich zu sagen. Allerdings nicht überall. Also manchmal ist sie, also zum Beispiel richtig gut aufgestellt, ist sie bei den Häuptlingen. Da habe ich nämlich nachgelesen, dass in den letzten 15 Jahren 31% mehr hochbezahlte Planstellen geschaffen worden sind, oberhalb der Besoldungsgruppe A14. Hm. Da fließt richtig viel Geld rein und dummerweise hat die Bundeswehr aber gleichzeitig den Kontakt zu 1 Million Reservisten verloren.
Ja.
Das ist, ich zitiere die Bild, das ist ganz schön. Schuld seien auch die deutschen und EU-Datenschutzvorschriften, die verhinderten, dass die Bundeswehr wie vor 2011 Zugriff auf die Daten bei den Einwohnermeldeämtern erhält, anders als bei den Rundfunkgebühren, denn da funktioniert die Datenweitergabe, ja. Und ich meine, das ist ja auch ein großer Bürokratiehaufen, diese Bundeswehr. Die hat also Soldaten, nicht so viele, irgendwie 170.000, 180.000 Berufs- und Zeitsoldaten. Aber das Beschaffungsamt, das die Unterhosen und die Waffen einkauft, das hat fast 12.000 Mitarbeiter. Mhm. 12.000, ja. Und ich wurschtel mich ja so durchs Netz und dann komme ich ja auf ein paar ganz lustige Meldungen. Zum Beispiel, dass alle, das hat jetzt nur mit der Bürokratie, nicht mit Bundeswehr zu tun, dass alle Sozialversicherungen zusammen 378.000 Personen beschäftigen. Hm. Und die geben jährlich knapp 25 Milliarden Euro für Verwaltungskosten aus. Mhm. Also damit ist keine Sozialhilfe bezahlt, das ist nur für die, die da im Büro sitzen. Verrückt, oder?
Schreibt die Frankfurter Allgemeine Regierungszeitung so, und das muss man sich wirklich mal überlegen, 25.000 Millionen, das ist ein gerüttelt Maß altes Geldes, was wir jährlich für Medizindinge, für Gesundheitssachen ausgeben. Das sind 300 Milliarden im Jahr in Deutschland. Das ist eine gigantische Summe. Aus meiner Sicht auch mal wieder ein Beweis, dass da ist nichts zu reformieren. Deutschland im Ganzen ist wie der Öffentlich-Rechtliche im Kleinen, also abbrennwürdig. Nicht Deutschland, sondern die Bundesrepublik natürlich. Naja, da ist nichts zu. Ich meine, ganz ernsthaft, du kannst doch bei so einem Wasserkopf, die Frösche legen den eigenen Sumpf niemals trocken. Und du kannst sicher sein, da niemand von denen verzichtet. Aber lasst uns ganz kurz bitte noch bei der Alles für die Ukraine-Politik bleiben, weil die ist ja interessant. Die Berliner Zeitung schreibt, die Äußerung des Bundeskanzlers, die Reichweitenbeschränkung für die Ukraine aufzuheben, also ich glaube nicht, dass die Ukraine in der Reichweite beschränkt war, die Berliner Zeitung meint vermutlich die Reichweitenbeschränkung der Taurus-Raketen, sorgt für heftige Reaktionen aus Russland. Kelt zur Prise. Nun sei Berlin im Visier des Kremls, schreibt die Berliner Zeitung. Besonders spöttisch kommentierte der russische Chefdiplomat die anschließenden Dementis aus Berlin. Merz hat mit großem Pathos erklärt, dass er von nun an keine Beschränkung der Reichweite von Angriffen mehr vorgibt. Stunden später sagte sein Vizekanzler, davon könne keine Rede sein. Dann behauptete Merz plötzlich, er habe nur bestehende Praxis beschrieben. Diese Verwirrung zeigt das wahre Kompetenzniveau europäischer Führer. In Russland gibt die Bundesregierung jedenfalls ein überaus unkoordiniertes und unprofessionelles Bild ab. Sagt Russland, lieber Jan. Aber ja, wir wissen ja, also wer Russland zuhört oder zitiert oder zugehört oder zitierte Russen zitiert, der ist Putin-Troll. Und das bist du natürlich nicht.
Naja, einen hätte ich dazu auch noch. Der Sergej Lavrov hat das ja auch so schön gesagt und hat es kommentiert. Merz, Fantastereien hier wieder die größte konventionelle Armee in Europa auf die Beine zu stellen. Da sagt er dann, ja, das hatten wir schon mal, dunkle Zeiten und das ist ganz schlecht geendet. Und ob man das nicht vielleicht irgendwie mal anders machen möchte. Aber das fand ich einen sehr schönen und trockenen Kommentar dazu, dass der Merz sich wieder hier die größte Armee zusammenbasteln will. Könnte wieder ähnlich laufen wie das letzte Mal. Und ebenso auch in dieser russischen Fernsehschau noch, fand ich auch noch interessant zu sehen, die Schnipsel davon, wo sie dann die Gegenschläge diskutiert haben und dann irgendwie darüber diskutiert haben, wie viele von diesen Hyperschall-Oreschniks sie dann auf das Werk in Bayern, wie heißt es noch?
Schrobenhausen.
Schrobenhausen, dass man das mit zwei Oreschniks einmal komplett platt machen könnte und dann würde Deutschland die nächsten 5 bis 7 Jahre keine dieser Drohnen- oder Taurus-Flugwaffen mehr produzieren können.
Und der ganze Spargel ist kaputt.
Ja.
Ja, den gibt es auch noch.
Kollateralschäden.
Aber wenn wir jetzt mal so das Maximalgedrohe weglassen und mal davon ausgehen, wahrscheinlich, das kann man schade oder nicht schade finden, werden die Russen nicht Friedrich Merz Privathaus bombardieren, dann bleibt ja trotzdem noch etwas, was der russische Außenminister auf Twitter sagte. Und nun neige ich nicht dazu, irgendwelche Offiziellen zu zitieren und mich dem unbedingt anzuschließen, aber was er da schrieb, ganz ehrlich, urteilt selbst. Lavrov schrieb: Wenn wir die Äußerungen der Vertreter aus London, Paris, Berlin, Brüssel, den baltischen Staaten und Warschau analysieren, wird es offensichtlich, dass sie ihr ganzes Ansehen darauf gesetzt haben, Europa in einen Krieg gegen Russland zu ziehen, um Europa bis 2030 unter diesem Vorwand zu militarisieren. Bundeskanzler Friedrich Merz hat bekannt gemacht, sein Ziel sei, Deutschland wieder zu der wichtigsten militärischen stärksten Macht in Europa zu machen, die über die größte konventionelle Armee verfügt. Das sind alarmierende Signale. Lavrov, Ende. Ich stimme Lavrov uneingeschränkt zu.
Ja, ich möchte da ganz kurz Markus Krall zitieren. Der hat auf X geschrieben, Merz möchte 400 Milliarden in die Rüstung stecken. Das sind 10% des BSP Deutschlands. Das ist relativ zum Bruttoinlandsprodukt etwa so viel, wie Adolf Hitler im Schnitt pro Jahr von 33 bis 35 in die Aufrüstung investiert hat. Ja, es erinnert natürlich an dunkle Zeiten. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Damit kriegst du die Wirtschaft ja nicht, mit Rüstungsproduktion kriegst du die Wirtschaft ja nicht flott. Nee. Ich meine, der Merz hat ja, als man ihn in der ARD war, das vor ungefähr einem Monat, hat man ihn darauf angesprochen, wie er die Zukunft der Autoindustrie sehe. Und darauf hat er nicht geantwortet, sondern er hat dann daraufhin gesagt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Frieden. Und dieser Frieden ist gefährdet. Und wir müssen diesen Frieden sichern. Das hat oberste Priorität. Ja? Also der hat nur diesen Plan. Der hatte nicht mal einen Satz zur Autoindustrie übrig.
Nee, Kriegswirtschaft.
Ja? Kriegswirtschaft.
Ja, aber Kriegswirtschaft wird Deutschland nicht retten. Ganz sicherlich nicht. Ja?
Ganz sicher
Die Autoindustrie wird sehr viele Menschen entlassen. Und ich habe jetzt gelesen, dass die Rüstungsfirmen, oder es ging um eine, sagt, sie hätten schon sehr, sehr viel Kontakt zu Mitarbeitern der Autoindustrie. Ja, das heißt, so die gehen jetzt, die gehen da, wahrscheinlich werden sie auch bald die Werke übernehmen, das stand ja auch schon mal im Raum. Ja, das wird Deutschland sicherlich nicht vorwärts bringen, also naja,
nö, wie auch aber immer. Jan, die legen alle nach in der Richtung, wir wissen ja, Johann, Russland ist unser Erbsfeind, Wadepool hat ja schon vor einiger Zeit erklärt, dass Russland immer unser Feind bleiben wird und jetzt sagt die Tagesschau, Außenminister Wadepool hat im Bericht aus Berlin eine entschlossene Reaktion auf die jüngsten russischen Angriffe in der Ukraine angekündigt, Sanktionen würden vorbereitet, sagt er, man sieht, Putin will keinen Frieden, also Lavrov hat recht, oder? Also es ist ganz offiziell, wenn man sich das ganz nüchtern anschaut, es wird nichts anderes gesagt, als wir werden bald im Krieg gegen Russland sein. Die Bundeswehr verschickt Rekrutenkarten, verliert gleichzeitig natürlich auch die Antwortschreiben darauf. Also die Inkompetenz der Bundeswehr mag vielleicht noch den Kriegseintritt verzögern, aber dass sie das wollen, ist doch offenkundig.
Ich lese das mittlerweile leider auch eher so. Ich habe das eine lange Zeit eher immer so gelesen, dass man quasi die nächste Krise. Es ist ja quasi eine Ökonomie der Krisen, die wir jetzt insbesondere seit Corona die ganze Zeit sehen. Und dieses ganze Kriegsgerassel habe ich auch die ganze Zeit so gelesen. Ja, wir machen den Leuten immer schön Angst, dann machen sie, was wir wollen und wir können da irgendwie durchregieren und zur Not per Dekret. Und dann hätte ich mir immer vorgestellt, vielleicht gibt es dann sowas wie so punktuelle, sagen wir mal, wir sprengen das Tauruswerk in die Luft und dann irgendwie noch eine Sache in Russland. Und es kocht aber nicht so ganz hoch. Ne, dann wäre es sozusagen ein medialer Krieg, der da wieder groß inszeniert wird. Mhm. Und dann kann man darüber wieder alle möglichen Dinge installieren, digitale Währung oder was es auch immer ist. Aber mittlerweile, was da irgendwie an Panzern durch die Republik gefahren wird, was da umgestellt wird in der Wirtschaft, ich lese es so langsam auch eher so, die wollen das, große Teile wollen das, also Kiesewetter, Co. und wie sie alle heißen, die wollen das, glaube ich, wirklich tun. Ich kann mir nur immer nicht vorstellen, was die sich davon versprechen.
Ich glaube ja, dass du in beiden Sachen recht hast. Also in dem, wie du vorher gedacht hast, auch. Es geht natürlich auch um Angstmache. Es geht auch darum, immer mehr durchzusetzen, auch gegen den Bürger und also Kontrolle, Überwachung. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Ja? Aber was diese Politiker angeht, ich hatte letztens den Hauke Ritz zu Gast, der sagte, das sind diese Politiker, die im Grunde installiert sind, die haben keine andere Agenda. Also sie haben ja auch gerade was Russland angeht. Sie haben nur diese Agenda. Und dann kommt so ein Trump plötzlich und sagt, nee, ich will Frieden. Das bringt die komplett durcheinander. Sie haben keine Chance, auch intellektuell nicht, dort umzuswitchen. Und sich etwas... Und das zeigt ja auch, weil sie ja... Sie gehen ja einfach weiter. Also als ob dort immer noch Joe Biden vor sich hin dümpelt.
Weil der Beschluss halt steht. Weil der Beschluss halt steht. Das ist die Marschrichtung, die sie abgesprochen haben. Es ist ja auch ihre einzige Möglichkeit für ihr wirtschaftliches Endgame. Deutschland ist am Arsch wirtschaftlich. Das ist einfach offenkundig. Sie haben das runtergerockt bis zum Ende. Sie haben die Energieversorgung zerstört. Sie haben die Infrastruktur kaputt gehen lassen. Und jetzt wollen sie über Kriegswirtschaft, was nichts anderes ist als eine Verstaatlichung der Wirtschaft. Ja, also dieser idiotische Behauptung, Kriegswirtschaft will irgendwas ankuppeln. Es erhöht die Staatsquote. Es ist die direkte Umverteilung der Raubsteuern in Kriegsgerät. Und dann auch noch Krieg damit loszutreten, ist nichts anderes als die völlige Herstellung einer Staatswirtschaft, die totale Staatskontrolle, und sie haben keinen anderen Plan. Genau das ist der Plan. Und auf der jetzt ja gerade abgehaltenen Regierungsparade Republika, das ist so eine linksextremistische Veranstaltung, die sich als Digitalmesse ausgibt. Ich war da als Startupper selbst mal vor ein paar Jahren, habe Herrn Altmaier, mit Herrn Altmaier gefetzt, einmal mehr, fürchterliche Veranstaltung. Da saß ja Merz und hat auch klar gesagt, und auch muss ich auch den Gestus, mit einem Federstrich können wir im Bundestag die Wehrpflicht wieder einführen, wenn denn nicht genug junge Menschen bereit sind, den Dienst an der Waffe zu leisten. Also er hat schon mal angekündigt, wenn Frauen und explizit auch Frauen nicht wollen, dann werden sie halt gezwungen. Und das nehme ich ehrlich gesagt alles sehr ernst. Aber gleichzeitig, Milena, geht ja auch Trump jetzt wieder auf Distanz zu Putin. Der Stand der Dinge da ist auch ein bisschen unklar. Die Welt schreibt, US-Präsident Donald Trump legt mit seiner deutlichen Kritik an Kreml-Chef Wladimir Putin nach. Was Putin nicht begreift, ist, dass Russland ohne mich bereits wirklich schlimme Dinge passiert wären, schrieb Trump so. Und ich meine wirklich schlimme Dinge. Das hat er auf seiner Truth Social Plattform gesagt. Er fügte hinzu, Putin spielt mit dem Feuer. Also da wechseln sich Drohungen, Zuckerbrot und Peitsche ständig ab.
Ja, aber das ist Trump. So war der immer. In dem Moment, wo Putin jetzt ein kleines Zeichen machen würde, so nach dem Motto, lass uns noch mal reden, wird Trump wieder umschwenken und sagen, Putin ist der größte Staatsmann, den Russland hier hatte. Also ich glaube, das sollte man jetzt alles nicht so... the greatest. Ja, das hat der Merz ja auch auf der Republika gesagt. Ja. Ich meine, der Merz brüstet sich halt. Ne? Ich glaube, dem ist es ganz, ganz wichtig, international anerkannt zu werden. Und das ist auch schon sehr, sehr peinlich. Und auf dieser Republika hat er dann auch gesagt, ja, und er hat von seinen Telefonaten mit Trump erzählt und dann hat er ihn sogar nachgemacht. Und dann hat er sogar gesagt, ja, jedes dritte Wort von Trump ist great. Und da haben die natürlich alle gelacht und fanden das super. Ich meine, dass diese Republika, wer nicht weiß, was das ist eine Konferenz. Da kann man eigentlich, wie die tickt, sieht man an einem Vorfall, und zwar am Umgang mit anderen Meinungen. Also X, die Plattform von Elon Musk, die wollte auch auf die Republika. Ja? Also die wollte dort vertreten sein, durfte aber nicht. Und die Begründung des Konferenzgründers Markus Beckedahl war, Faschisten geben wir keinen Raum.
Ja, ja.
Haltet den Dieb, ruft der Dieb. Ja. Also ich meine, das ist Republika. Ne?
Ja, ja. Und wenn man sich anschaut, wer die finanziert, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung im Wesentlichen. Also es ist quasi unmittelbar Staatspropaganda finanziert. Wir haben gleich noch ordentlich Grund, auch über die Publika zu reden. Da sind noch andere Dinge vorgefallen, die erwähnenswert sind. Lasst uns noch in Sachen Kriegsfragen auch noch auf das schauen, was da momentan über Israel und Gaza mal wieder diskutiert wird. Das ist ja recht interessant und ich glaube, Jan, da hat auch bei euch auf freiheit.info, ich glaube, der Kollege Erich Angerer gerade einen Text so geschrieben, denn da geht es um die ewig alte Frage, ist man nun Antisemit oder ist man Zionist? Denn andere Lager scheint es ja nicht mehr zu geben. Entweder kritisiert man Israel und dann ist man natürlich Antisemit oder man kritisiert vor allem die Hamas stark, dann ist man Zionist. Es gibt nur Schwarz und Weiß in dieser Diskussion, zumindest in der deutschen Öffentlichkeit. Und so ist es jetzt wieder so gekommen. Israel vermeldete einerseits jetzt in Form von Ministerpräsident Netanyahu die Tötung des Hamas-Militärchefs Sinwar. Und dann hat es sich aber Kanzler Merz erlaubt, Israel auch zu kritisieren. Das tat er ebenfalls auf der Republika. Die NZZ schreibt, als Kanzler Merz klingt inzwischen ähnlich kritisch wie sein Vorgänger. In den vergangenen Tagen hat er den Ton noch einmal verschärft. Deutliche Worte fand er für die israelische Kriegsführung im Gazastreifen. Er verstehe nicht mehr, welches Ziel Israel verfolge, sagte Merz am Montag im WDR-Europa-Forum. Das war auch auf der Republika. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu ziehen, lasse sich nicht mehr mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Die israelische Regierung darf nichts tun, was nur irgendwie ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren. Der deutsche Außenminister Wadepool schloss sich der Kritik des Kanzlers an. Der Kampf der Bundesregierung gegen Antisemitismus und die vollständige Unterstützung des Existenzrechts und der Sicherheit Israels dürfen, Zitat, nicht instrumentalisiert werden für die Auseinandersetzung, für die Kampfführung, die derzeit im Gazastreifen betrieben wird, sagte der Außenminister. Jan, das hat dann Folgen gehabt. Die SPD beschwerte sich sofort, das ginge nicht weit genug. Weite Teile der CDU beschwerten sich, das ginge viel zu weit. Und CDU-Chefpropagandist Julian Reichelt hat sich sofort fürchterlich empört. Nun sei Merz also linksradikal abgebogen und man gäbe Israel auf. Ihr hattet das Thema ja gerade, ja, Israel-Kritik, Antisemitismus und die Linke bei euch in der Freiheit. Wie ist das alles einzusortieren?
Ja, kompliziert.
Deswegen habe ich es jetzt dir gegeben.
Vielen Dank.
Was heißt es da heißen?
Es ist wirklich, also ich kann immer nur, Erik Angerer hat da gerade wieder lange oder etwas längeren Artikel drüber geschrieben. Das ist auch sein Ressort sozusagen. Da kann ich nur ermutigen, mal bei uns auf die, ich muss es auch mal vielleicht nochmal anmerken, die Webadresse ist nicht Freiheit, sondern die Freiheit in einem Wort.info, dass man uns auch findet. Da kann man sich da mal reinklicken. Es ist irgendwie ein Konflikt, bei dem ist irgendwie kein Blumentopf zu gewinnen für alle Beteiligten, habe ich immer den Eindruck. Ich bin, und dann auch diese Verquickung gerade in Deutschland mit dass sozusagen Israel oder die Existenz Israels, das Wohlergehen Israels zur deutschen Staatsräson dazugehört. Ich bin da noch so ein bisschen unsicher, wie ich das lese, was da jetzt passiert ist, was der Merz gesagt hat, wie die SPD sich positioniert hat und so weiter. Mir geht es so, wenn ich Bilder von da unten aus Gaza sehe, da ist ja nichts mehr übrig im Grunde. Ne? Das sieht aus wie eine Mondlandschaft. Kann ich sowas sagen?
Hier darfst du alles sagen.
Nicht mit Merz sozusagen da irgendwie auch nur den Anschein erwecken, auf irgendeine Seite zu stellen. Aber ich habe irgendwie auch Probleme mittlerweile, das zu lesen, die militärischen Aktionen, was die jetzt noch operativ quasi bringen, um die Hamas da noch weiter dingfest zu machen und kaputt zu schießen und in die Erdlöcher zu bomben irgendwie. Es sieht aus wie auf dem Mond. Ich kann einfach immer nur, wenn man sich diese Zahlen dazu mal versucht, irgendwie auf den Tisch zu ziehen, wie viele Kinder da sterben da unten. Ich bin da ein Stück weit einfach sprachlos. Wüsste nicht, ein Ansatz wäre vielleicht nur, wenn man hinfährt und da irgendwie humanitär hilft oder irgendwie sowas. Ich kann mir von hier gar keine, auch diese ganzen medialen Filter, durch die man da irgendwie durchgucken muss, um da unten irgendwie was erkennen zu können. Mich macht das einfach nur noch sprachlos. Ich meine, wir haben das, wie lange ist es her, der Überfall der Hamas auf das Festival ist schon anderthalb Jahre mittlerweile fast, oder? Also da ist jetzt lange Krieg. Wir hatten zwischendrin diese Trumpschen Eskapaden wieder, da das irgendwie das große Mittelmeerresort zu bauen in Gaza und die Leute irgendwie in andere Länder abzutransportieren. Israel hat sicherlich das Recht, sich zu verteidigen, überhaupt gar keine Frage. Natürlich hat es das. Die Frage ist dann halt einfach nach der Angemessenheit der Aktionen, ja, die sie da unten dann eben bringen. Mhm. Ne? Ich meine, man muss da, glaube ich, einfach immer versuchen, genau hinzugucken, genau zu gucken, wer tut was, und dann da individuell oder punktuell zuschreiben, was diese oder jene Tat, militärische Operation, Terroranschlag, was auch immer es ist, wie man die dann einzeln bewertet. Insgesamt da irgendwie, das hat der Erik auch nochmal irgendwie betont in seinem Artikel, da drauf zu gucken und dann sowas zu versuchen wie, wer hat da das längere Recht, weil er da schon länger lebt oder ähnliches. Da wird man immer irgendwie mit scheitern, beziehungsweise immer nur eine Antwort oder was zu finden, was quasi immer parteiisch ist oder nur der einen Seite gefallen kann und von der anderen immer abgelehnt wird.
Ja, es kommt ja vor allem dann aus einer Entfernung. Das hat ja mehrfach, wie heißt da nochmal, der entsprechende Autor von Welt und Ach gut Herausgeber, Henrik Broder, sagt das ja immer, die Kompetenz in Sachen Nahostfragen, die steigt mit dem Quadrat der Entfernung. Ja. So fühlt sich das ja an. Das kann man sich klemmen. Milena, es ist ja der ewige Spagat. Wenn man versucht, es differenziert zu betrachten, kommt sofort die Keule und es wird einem nicht erlaubt, oder?
Ja, das ist so. Das ist so. Also ich habe das jetzt erlebt. Ich hatte im Grunde, nur gesagt, die Existenz Israel kann einem am Herzen liegen, genau wie die Menschen in Gaza. Empathie kennt keinen Fanblock. Das war ein Kommentar, den ich unter einen Post geschrieben habe. Und dann ging's los. Könnt ihr euch vorstellen? Ich meine, ich habe um Empathie, ich habe gesagt, ja, natürlich Existenz Israels, ja, aber auch Empathie mit den Menschen in Gaza, die dort bombardiert werden. Ja. Und ich war dann in Kontakt mit einem Kollegen von News, ganz klar Team Israel. Wir haben debattiert und ganz schnell kam der Antisemitismusvorwurf.
Ja, ja.
Also wer sowas sagt, der mag keine Juden. So, das ist ja Antisemitismusvorwurf. Und die Leute haben sich so dran gewöhnt. Aber ich würde ganz gern noch mal kurz den März einordnen. Der Merz hat das auf der Republika gesagt, dort, wo die Leute sowas hören wollen. Ja? Mhm. Also dort wollen die Leute, das ist natürlich das eher das auf der Team Palästina sitzt dort rum. Ja? Und er redet immer irgendetwas, was die Leute gerade hören wollen. Ja? Und er redet mit gespaltener Zunge, denn gleichzeitig hat Deutschland gegen einen niederländischen Vorschlag gestimmt, eine Prüfung einzuleiten, ob Israel mit diesem Vorgehen in Gaza gegen seine Menschenrechtsverpflichtungen verstoßen hat. Also es geht aus einem Vertrag mit der EU hervor. Und die meisten EU-Länder waren für diese Überprüfung, ja. Und Deutschland hat abgelehnt. Also man kann den Merz nicht an irgendwelchen Worten messen, die er auf der Republika sagt, wo er Applaus haben will. Der Mann will geliebt werden. Das sieht man auch bei Zelensky, als er zum Beispiel völlig ohne Not gesagt hat, Nord Stream 2 ist für immer erledigt, wir werden das auf keinen Fall... Das sagt er neben Zelensky, weil Zelensky das hören möchte. Und er möchte, dass Zelensky ihn mag. Ja, also das ist mir relativ deutlich bei diesem Charakter Merz. Er hätte das ja gar nicht sagen müssen. Er hätte den Unternehmen nicht so ins Gesicht schlagen müssen mit den Worten, ihr könnt euch eure billige Energie in die Haare schmieren. Die kommt nicht wieder. Ja. Und was Israel angeht, kurz noch, jetzt stand ja eine neue Waffenruhe für 60 Tage im Raum, auch ausgehandelt von den USA. Die Hamas hat das schon abgelehnt. Da schauen wir mal, ob sich da noch irgendwas gibt. Ich denke, sowohl die Hamas als auch Netanyahu, nicht Israel, brauchen diesen Krieg. Beide, politisch zu überleben. Das ist das große Dilemma in dieser Geschichte.
Und auch juristisch.
Das ist natürlich...
Bitte? Bei Netanyahu. Und auch juristisch zu überleben bei Netanyahu.
Ja, natürlich. Ne? Ja, auch juristisch. Ja, weil ihm droht Knast. Ja, und in Israel gehen Politiker schon in den Knast. Also da hat es auch schon einen Präsidenten in den Knast gebracht. Und das ist natürlich schlecht für die Geiseln und die Menschen in Gaza. Ja, und das ist auch dieser Punkt, der nicht aufzulösen ist. Die Hamas ist erledigt nach diesem Krieg. Also wenn dieser Krieg einfach in einem Frieden umgewandelt wird, ja. Und Netanyahu auch. Und vor allem ist dann seine Regierungskoalition, die ja aus sehr, sehr seltsamen Leuten zum Teil besteht.
Die sich zum
besteht,
Teil selber Faschisten nennen, genau.
Die nennen sich selber Faschisten und haben ja auch schon darüber nachgedacht, dass man einfach eine Atombombe auf Gaza wirft. Ja. wöchentlich drüber nachgedacht. Ja, aber natürlich, was will dieser Punkt, wir wollen die Hamas zerstören, ist natürlich auch ein Freifahrtschein, um alles tun zu können. Ich meine, wie zerstört man einen Krake, dem die Arme immer wieder nachwachsen? Und je mehr man dort bombardiert, desto mehr Arme bekommt der Krake. Also es ist eine never-ending und nicht lösbare Story, wie eigentlich immer in Nahen Osten.
Ist es? Und wenn man sie diskutiert, dann bekommt man sofort die Antisemitismuskeule. Interessanterweise habe ich beobachtet, die kommt nicht von meinen jüdischen Freunden und Bekannten, sondern die kommt von meinen nicht-jüdischen Freunden und Bekannten, die sich als glühende Freunde Israels dann immer verkaufen. Konvertiten sind immer die schlimmsten und da gibt es die mit ihren Israel-Flaggen im Profil. Also meine Tante dritten Grades, die ist Jüdin. Außerdem war meine Frau mal in Tel Aviv und ich finde Jerusalem ganz toll. Und deswegen bin ich. Und dann denke ich immer, ja, okay. Und wenn ich dann mit meinen jüdischen Freunden diskutiere, stelle ich fest, die sind nicht unbedingt Bibi-Fans, gerade die in Tel Aviv sitzen und sehen das doch sehr differenziert. Aber die Differenzierung, die schafft es nicht bis nach Deutschland bei den Ideologen. Das kennen wir. Wer es vielleicht auch bald nicht mehr rausschafft aus Deutschland, ist ein viel bunteres, viel schöneres Thema. Denn Außenminister Marco Rubio, so schreibt Fox und berichtet Fox, kündigte neue Visabeschränkungen an, die Trump-Administration gegen ausländische Behörden verhängen will. Mhm. Und zwar solche, die ihrer Meinung nach an der Zensur von Amerikanern mitschuldig sind. Viel zu lange, so Rubio, wurden Amerikaner von ausländischen Behörden mit Geldstrafen belegt, schikaniert und sogar angeklagt, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben. Das schrieb Rubio auf X. Heute kündige ich eine neue Visa-Beschränkungspolitik an, die für ausländische Beamte und Personen gelten wird, die an der Zensur von Amerikanern beteiligt sind. Die freie Meinungsäußerung ist für den American Way of Life unerlässlich. Ein Geburtsrecht, über das ausländische Regierungen keine Autorität haben. Lena, ich glaube, die heißeste Kandidatin ist Miss Bundesregime schlechthin herself, Familienministerin Karin Prien, die von innen ja so schön ist wie von außen. Denn die hat ja dann auf der Republika für Deutschland und Europa genau das Gegenteil angekündigt.
Ja. Was sagte sie? Machen wir uns nichts vor. Um Regulierung kommen wir nicht drum herum, wenn wir unser liberales, demokratisches System retten wollen. Also Demokratie abzuschaffen, um unsere Demokratie zu retten. Aber Frau Prien kommt nicht in die USA, aber ich denke eigentlich, dass Rubio und Trump eigentlich Angst vor Frau von der Leyen haben, ja, dass die auch plötzlich, dass der Besen auf seinem Besen nach Washington geflogen kommt, ja. Weil im Grunde müsste das ja auch für die gelten. Das ist ja die Oberzensorin oder die Chefin aller Zensoren und das ist aber wirklich interessant. Also weil im Grunde müsste das tatsächlich für die EU-Kommission gelten.
Ja.
Lässt er jetzt die von der Leyen nicht mehr nach Amerika einreisen?
Ja,
ich meine, es ist ja auch alles so verschwommen geschrieben. Also so genau weiß man jetzt nicht, wen er meint.
Naja, ist schon sehr genau. Sie haben mir präzisiert und haben gesagt, das gilt für Behördenmitarbeiter jeder Art. So. Sie haben jetzt nicht gesagt, Uschi ist auf der Liste und Karin auch noch.
Ja, aber Uschi müsste auf der Liste sein danach.
Ja, schreib ihm. Schreib Herrn Rubio, also das ist sofort. Und ich meine, das, was du gerade im Nebensatz sagst, man muss das nochmal, also die amtierende Familienministerin, das ist ja die Frau, die auch erklärt, Antifaschismus, das sei die DNA der CDU, das ist die Frau Prien, die erklärt wirklich auf besagter linksradikalen Messe Republika, machen wir uns nichts vor, um Regulierung kommen wir nicht drum herum, wenn wir unser liberales, demokratisches System retten wollen. Das fand ich ja toll, weil die wissen, die stehen mit dem Rücken zur Wand und ihr System ist am Arsch. Also wenn sie es nicht schaffen, Menschen wie Jan Bowalet und Milena Preradovic endlich mundtot zu machen, das sind doch gute Aussichten, Jan.
Ja, man kann das gut so lesen, dass es Rückzugsgefechte sind. Ich glaube nicht, dass der Frau Prien das selber so gehen wird oder dass ihr das bewusst ist. Ich frage mich sowieso immer, wenn ich so einen Satz äußern würde: Wir müssen, um die Demokratie zu schützen, die Demokratie abschaffen. Ja, wenn ich das jetzt mal versuche,
unsere liberale Demokratie. Ja. Du bist Anfänger, ja, das musst
da
du noch lernen.
Ich wollte das ein bisschen verschärfen, aber natürlich gibt es dieses Zusatzprädikat unsere, steckt da natürlich drin. Aber wie man diese Sätze äußern kann, ohne, ich weiß nicht, ich würde da wahrscheinlich einen Hirnschlag kriegen. Also einfach, weil das so unglaublich inkonsistent und selbst widersprüchlich ist, aber sie machen das einfach immer weiter, immer weiter. Und ich habe ja, als ich das von Rubio gesehen habe, mir schon so ein bisschen mit kleiner diebischer Freude dann schon vorgestellt, also wenn ich mir vorstelle, weiß ich nicht, Richter und Staatsanwaltschaft im Hopkins-Prozess oder hier diese drei Stooges, die in der Reportage waren, wir nehmen in Göttingen der Staatsanwaltschaft, wir nehmen euch die Handys weg, haha, und dann setzen wir euch so schon mal ein bisschen unter Druck und strafen euch. Wenn die dann irgendwann nach Florida fliegen wollen, um da ein paar, weiß ich nicht, Mai Tais am Strand zu schlürfen und dann da auf dem Flughafen kurz mal gesagt kriegen, sorry, ihr kommt hier nicht rein, Da würde ich mich schon etwas freuen, wenn das mal passieren würde.
Ich glaube, die fahren mit dem Wohnklo irgendwo auf dem Campingplatz und dann sitzen sie da mit ihrem Dosenbier. Ich glaube nicht, dass die das machen. Also ich glaube, es trifft wirklich eher so die Funktionäre, die ja auch hofften, vielleicht dann mal mit der Kohle, die sie so abgreifen, irgendwie ja, bei ihren amerikanischen Auftraggebern. Also ich glaube nicht, dass die Staatsanwälte so getroffen sind, aber es wird spannend. Also ob das jetzt wieder nur Gepolter war oder ob dann noch mehr passiert, wir werden es sehen. Im Inland geht es derweil auf jeden Fall genau in dem Sinne Karin Prinz in die andere Richtung weiter. Und ein interessanter Vorfall ist das, was unter anderem NTV berichtet. Und zwar bei einer Gerichtsentscheidung in Sachsen-Anhalt. NTV schreibt, die Entscheidung in Sachsen-Anhalt könnte bald bundesweit Schule machen. Wenn eine Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist, ist das natürlich von Bedeutung, sagte demnach der Innenminister Baden-Württembergs, Thomas Strobel. Waffen gehören nicht in die Hände von Feinden unserer Demokratie. Damit kündigte Strobel an, das machen zu wollen, was in Sachsen-Anhalt geplant ist, dass nämlich allen AfD-Mitgliedern, nur AfD-Mitgliedern, ihre legalen Jagd- und Sportwaffen entzogen werden, weil die schließlich Feinde unserer Demokratie sind. Ja, dann ist endlich ganz offiziell, Milena, oder? Und
zementiert. Das ist absolut nicht im Sinne des Grundgesetzes. Das ist ganz klar. Das sagt ja zum Beispiel bei einem Parteienverbot, Haltung und Denke reichen nicht aus. Also selbst wenn du denkst, ich bin jetzt kämpferisch aggressiv, habe eine kämpferisch aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung, darum geht's nämlich, reicht das ja zum Beispiel nicht aus. Es müssen ja Taten da sein. Also der tatsächlich handelnde Versuch, die Verfassung zu stürzen. Und da reicht ja nicht, dass einer irgendwas denkt oder eine Haltung hat. Ja, und das so sieht es aber das Grundgesetz. Und das Verwaltungsgericht folgt dort mit dem Urteil der Meinung auch seiner eigenen Innenministerin. Und ich denke manchmal, dass wir mitten in einem Staatsstreich leben.
Nein,
auf was? Ja, also so ein, ja gut, dass du das denkst. Du denkst ja viel und schnell und auch mal übers Ziel hinaus. Aber vielleicht
jetzt hast du fast die Kurve gekriegt. Fast warst du nett und dann rums. Es war klar. Ich habe mir aber schon auf den Einschlag vorbereitet nach dem Fröhlich. Ich zuckte zusammen, als es nett wurde und dachte, jetzt kommt gleich die Wand.
Schön, dass du mich schon ein bisschen kennst.
Ja, also auch wenn es dir übers Ziel hinaus ist. Nein, Strobel ist auf dem Kriegsfahrt und unsere Demokratie ist ein Faschismus, das hat er jetzt klar gesagt. Das ist absolut unfassbar. Also wäre unfassbar, wenn man ein paar Jahre geschlafen hat, dass das Regime so weit geht. Aber das überrascht gar nicht, wenn man sich dann eine Meldung aus der Jungen Freiheit mal anschaut. Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen hat demnach einen Strafbefehl erhalten und inzwischen auch bezahlt, weil er auf der Plattform X, ihr wisst, dass die Faschistenplattform, die nicht auf die Republika darf, sich öffentlich erkundigte, warum eine Parole verboten, die andere aber erlaubt ist. Wörtlich schrieb er, ich habe da mal eine Frage, warum ist Deutschland verrecke legal und alles für Deutschland verboten? Laut dem Portal News, das über den Fall des Users berichtete, beläuft sich die Geldstrafe auf 45 Tagessätze zu 50 Euro, insgesamt also 2250. Mit den Anwaltskosten habe er insgesamt nun 4000 Euro zu bezahlen. Ja. Also während Merz alles für Deutschland macht, fragt er nach, warum man alles für Deutschland nicht sagen darf und das ist dann die Rechnung.
Ja, krass.
Das ist wirklich krass. Und ich meine, das ist ja auch eindeutig als Frage formuliert. Ja, also rein grammatisch. Das ist ja keine Aussage. Der tätigt ja keine. Dass sie das trotzdem machen, das ist einfach alles wieder, wir wollen nach außen zeigen, hier, wer nicht mitmacht, der kriegt aufs Maul.
Ganz wir dürfen Wörter nicht mehr gebrauchen. Das ist ja das Verrückte. Egal in welchem Zusammenhang. Ja? Mhm.
Ja.
Es ist ja wohl ein Unterschied, ob ich eine Frage stelle, warum darf ich alles für Deutschland nicht sagen, dafür Deutschland verrecke schon. Das ist ja so eine Fragestellung und sagt mal und man wartet auf eine Antwort. Es ist was völlig anderes, wenn jemand die rechte Hand hebt und sagt, alles für Deutschland. Ja, also der Zusammenhang ist völlig irrelevant geworden. Du darfst einfach Worte nicht mehr sagen. Und das ist im Grunde, das ist das Unglaubliche. Also ich habe jetzt eine kleine Geschäftsidee. Vielleicht sollten wir als Erste ein Buch für ängstliche Bürger rausgeben mit allen Tabuwörtern und Sätzen. Und das könnte unter den Tagesschau-Schläfern der Renner werden, weißt du, weil die alle Angst haben, irgendwas Falsches zu sagen. Mhm. Ich glaube, das wird auch langsam ein dickes Buch. Aber früher war immer der Zusammenhang wichtig, in dem eine Rede geschwungen wurde.
Ja.
Und dieser Zusammenhang ist inzwischen völlig irrelevant. Und das ist das Orwellsche an dieser Geschichte.
Ja, sehr treffende Beschreibung. Während wirklich alles für Deutschland gegeben wird von unseren regimeoffiziellen Rechtsbeugern und Brechern und den Terrortruppen in Uniform, die übrigens dann jammern darüber, dass sie keine Bevölkerungsunterstützung mehr haben, sehr lebenswert, wir lesen es halt bei Reitschuster, ein, einen Beschwerdebrief eines natürlich anonymen Schlappschwanz in Uniform, der sich darüber beschwert, dass die armen Polizisten angegriffen und keinerlei Rückhalt mehr in der Bevölkerung haben. Wo ich mich frage, ja, wie kann das kommen? Nach all den Jahren Kinderhetzen durch Parks und alte Menschen wegschikanieren von Bänken und Eintreten von Türen. Keine Ahnung, ihr hirnlosen Schläger des Regimes, warum das so kommen könnte, weil viel zu wenige eurer Kollegen das Maul aufmachen. Habt ihr diesen Rückhalt verloren? Und ich frage mich dann wirklich, wenn ich solche Briefe lese, glauben die, dass ich da im Notfall noch helfe, wenn ich sie irgendwo am Boden liegen sehe? Die Frage bleibt offen, aber während die das schreiben, darauf wollte ich eigentlich hinaus, da findet in Budapest die CPAC-Konferenz, die örtliche Stadt, ein Ableger der amerikanischen Conservative Action Treffen, einer Konferenz der Republikaner oder der rechten Republikaner, die es nach Europa geschafft hat, dort von Viktor Orban immer mitveranstaltet wird. Und Orban gibt dort bekannt oder hat von dort aus jetzt veröffentlicht, wir haben einen Plan, einen patriotischen Plan, der auf 4 Säulen ruht. Erstens Frieden, keine neue Ostfront, keine EU-Mitgliedschaft für die Ukraine. Zweitens Souveränität, keine gemeinsamen Steuern, Schulden oder zentralisierte Kontrolle. Drittens Freiheit, Wiederherstellung der Rede, Gedanken und politischen Diskussionsfreiheit. Und viertens Identität, christliche Kultur, sichere Straßen, stolze Nation. Lasst uns Europa wieder auf den richtigen Weg bringen, schreibt Orban. Ja, Jan, rechtsradikaler, faschistischer Aktionsplan, oder?
Ja, völlig. Das ist wirklich, also da ist wieder so eine Stelle, da, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, wie kann es sein, wie sind wir in die Situation geraten, dass wir so ein Aktionsprogramm brauchen? Ja? Ich bin da natürlich auch nicht bei allen 4 Punkten irgendwie völlig d'accord oder wäre nicht meine Favoritengeschichte, also weiß ich nicht, christliche Kultur und so weiter. Ich bin ja eher aufklärerisch, wissenschaftlich geprägt. Aber dass wir das brauchen, dass Leute sich versammeln, und so etwas beschließen als ihr politisches Programm, quasi, das ist jetzt kein Parteiprogramm und so weiter, aber sozusagen eine Willens- oder Absichtsbekundung, da wollen wir hin. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen irgendwie keine neue Ostfront. Dass wir das tun müssen, das spricht für mich einfach Bände. Ja? Und ich hoffe, dass diese ganzen Bemühungen nicht zu spät kommen. Aber im Grunde recht haben sie. Wenn es sich in diese Richtung entwickeln würde, wäre es allemal besser als das, was wir jetzt hier haben und wo es jetzt hier hingeht.
Tja, Milena Orban sagt auch auf X, heute leben wir in einem Albtraum statt des europäischen Traums. Brüssel hat unsere Zukunft gekapert. Die Masseneinwanderung hat die öffentliche Sicherheit zerstört.
Ja, man hat uns Europa gestohlen, das kann man wirklich sagen. Und wo ist das? Tichys Einblick sagt dann, bringt es auf den Punkt, also wer Souveränität, demokratische Kontrolle und kulturelle Identität einfordert, ist kein Feind Europas, sondern erinnert daran, was es einmal war und sein könnte. Ja, also diese EU, die hat ja Orban, die Weltwoche zitiert es so, einen politischen Nuklearschlag angedroht. Wird auch immer, diese verbale Eskalation wird auch immer hübscher. Also die muss völlig neu gedacht werden. Ich würde sagen, wir fangen wieder an, wie damals, mit dem gemeinsamen Wirtschaftsraum. EWG reicht, ja? Dann kann dieses Brüsseler Monster auch gleich weg. Also im Grunde hatte die EU oder die Wertegemeinschaft, was für ein Scheiß. Ja. Irgendeiner bestimmt, was die Werte sind und alle müssen sich dran halten. Das ist doch keine Wertegemeinschaft.
Ja.
Ja, also ich finde, soll jeder mal sich um seine eigenen Werte kümmern und dann können wir ein prosperierendes Europa durch Handel ohne Zölle.
Und du Nazi.
So. Ich bin ein Nazi.
Du bist abgedriftet. Du hast dich radikalisiert.
Aber das ist doch das Vernünftigste. Das ist doch, ich weiß, dass du das auch so denkst.
Nicht zu radikalisieren aber heutzutage.
Vernunft ist eine rechtsradikale Verschwörung. Das müsst ihr endlich begreifen. Robert Fico, der slowakische Ministerpräsident, sagte auch auf der CPAC in Budapest, ein besonders nervöser neuer deutscher Bundeskanzler hat Ungarn und der Slowakei kürzlich gesagt, dass wir bestraft werden, wenn wir nicht gehorchen und unsere souveränen Position aufgeben. Ja, die Auferlegung einer verbindlichen politischen Meinung ist das Ende der gemeinsamen europäischen Politik, so Robert Fico. Und er bekam durchaus Applaus da in Budapest. Ja,
ja natürlich. Ja, ich meine, aber guck mal, wie der den Merz so schon mal so einen mitgibt.
Ja, ja.
Ich glaube, die haben den auch alle schon. Der will doch nur geliebt werden. Ja, die haben den alle durchschaut, dass das einfach eine Nullnummer ist. Ja, der Fritze-Kanzler nenne ich ihn jetzt übrigens. Der Fritze-Kanzler und sein Vizekanzler. Ja, genau. Also das sind, Merkel hatte recht, er kann es nicht.
Tja.
Und
aber er will geliebt werden. diese rechtsradikalen Verschwörungstheorien und Remigration ist ja ein Nazi-Begriff. Also Remigration, dafür habe ich es ja auf, bei Wikipedia in die Verbreitung rechtsradikaler Verschwörungstheorien, da regt man sich auch darüber auf, dass ich das Wort Remigration verwende, ein sehr treffendes, gutes Wort. Das ist jetzt offizielle Regierungspolitik von Donald Trump. Überraschung, Überraschung. Axios meldet, das Office of Remigration ist geplant. Außenminister Rubio will ein entsprechend benanntes Büro einrichten im State Department. Das vorgeschlagene neue Büro würde die Verlagerung des Außenministeriums von der Hilfe für Flüchtlinge hin zur Abschiebung von Einwanderern signalisieren, auch wenn es den Begriff Remigration verwendet, schreibt Axios. Ein Konzept, das nach Ansicht von Kritikern in Europa, wo es von rechtsextremen Gruppen verwendet wird, eine problematische Geschichte hat. Ja, das scheint da drüben niemanden zu kümmern. Da ist man eher pragmatisch und hat das zur offiziellen Politik gemacht, Jan. Man könnte sagen, immer wenn Trump, also mir geht es so, immer wenn man an Trump scheitern möchte oder frustriert ist und denkt, na, schafft er noch was, dann kommt wieder sowas, oder?
Ja, das ist erstaunlich. Es ist ja auch völlig wieder, wenn ich da als Philosoph auf das Begriffliche gucke, Remigration. Ja? Es gibt eine Migration rein in ein Land und dann gibt es eine Migration raus aus dem Land. Und souveräne Länder können ihre Einwanderungspolitik ändern über die Zeit. Ja, es kann ja Zeiten geben, wo man sagt, weiß ich nicht, wir brauchen irgendwie Arbeitskräfte meinetwegen, wir fördern Migration rein. Und dann kann es aber andere Zeiten geben, wo wir sagen, Moment, wir sind irgendwie überlastet, schaffen wir nicht mehr gut, gibt eine Menge Probleme, es passieren Dinge, die wir so politisch gar nicht wollen. Also machen wir unsere Einwanderungspolitik jetzt so, dass wir es fördern, dass Leute rausmigrieren wieder. Ja, ist eigentlich doch ein völlig unschuldiges Wort, Remigration. Ne? Das ist wieder dieser symbolische Kampf darum, da hinten, der hat es gesagt, der ist Nazi, der darf politisch nicht mehr mitmachen. Völlig bescheuert. Immer wieder wird dieser Diskurs mit dem Bulldozer einfach platt gemacht, statt sich hinzusetzen, deliberative Prozesse und so weiter, wir kennen das alle, hinzusetzen und was auszuhandeln, was die Mehrheit dann vertreten kann. Das wird systematisch immer gestört und kaputt gemacht und Nazi-Keule obendrauf. Völlig, auch ohne Not.
Wobei
die Hoffnung mit den Leuten langsam.
So. Ja, wobei, wenn ich Trumps, sagen wir mal, wenn ich Trumps Worte gegenüber Migranten höre, dann wird mir aber auch schon ein bisschen was anderes, ja. Mhm. Also er beschimpft die als weiß der Teufel was, kranke Drogendealer und so. Also er schert da schon relativ über einen Kamm, wenn er in seinen Reden davon spricht. Und davor möchte ich halt auch warnen, ja, weil wir dürfen uns auch nicht untereinander aufhetzen lassen. Nicht alle Migranten sind jetzt Messerstecher und weiß der Teufel was, ja. Und viele wollen ja auch arbeiten. Es ist die Frage, dürfen sie hier arbeiten oder dürfen sie hierher kommen? Es gibt ja eigentlich keinen Widerstand gegen echte Facharbeiter, die wirklich gebraucht werden. Dagegen gibt es ja keinen Widerstand, ja. Man darf nicht alles in einen Topf werfen. Also das ist die ganz große Gefahr bei all diesen Themen, finde ich.
In der Tat, und ich muss aber auch sagen, es wird ja quasi, sagen wir, von der Gegenseite auch oft eben alles in einen Topf geworfen. Mhm. Es geht um die Begrenzung der illegalen Migration. Ja,
richtig.
Das ist doch ein ganz normaler, rational verständlicher Punkt. Also wenn jemand irgendwie an
die Grenze
kommt, wenn da jemand an die Grenze kommt, mir schon was vorlügt, er kommt aus einem Land, die Sprache spricht er nicht, den Pass hat er nicht, und das ist der Start in seine Biografie und seine Migrationsbiografie in diesem Land oder in unserem Land in dem Falle, das kann doch, oder sagen wir mal, die Chancen, dass das gut geht, produktiv wird und zu mehr Liebe in dem Land führt, sagen wir mal, die sind eher gering. Und dann ist es doch einfach vernünftig, daran zu arbeiten, dass man die illegrale Migration begrenzt. Aber das kann man nicht mehr sagen, dass man eine illegale Migration begrenzen will.
Ich meine, 57% der Deutschen, das hat man selbst bei Hart aber fair festgestellt, ja, 57%, was ja schon keine so kleine Mehrheit ist, sind der Ansicht, dass es mehr Abschiebungen braucht, ja. Und jetzt machen ja Dobrindt, Merz und Söder einen auf dicke Mucke, ja. Und diese Grenzkontrollen, das ist so geil, so nach dem Motto, hier Law and Order, das war das Wort, was dann Söder verwandte. Jetzt herrscht wieder Law and Order an den Grenzen. Das ist natürlich komplette Augenwischerei, ja.
Oh, so eine Überraschung.
In dem Moment, wo du das Zauberwort Asyl sagst, wirst du halt nicht abgewiesen, ja. Und wenn klar ist, dass du keine Chance auf Asyl hast, egal, du musst das Wort sagen. Also in Zahlen, 2,1% wurden an der Grenze abgewiesen, 97,9% konnten einen Asylantrag stellen. Und Stefan Homburg schrieb auf X, diese Woche wies Dobrindt weniger Illegale zurück, als Wadefuhl aus Gaza einflog. Ja? Und dann sagt die Bundespolizei ja auch, dass sie die Kontrollen nur ein paar Wochen durchhalten kann. Und es wird ja auch nicht überall kontrolliert. Das ist ja mehr sporadisch. Und manche Grenzkontrollen liegen sogar Kilometer hinter der Grenze, mit vielen Möglichkeiten vorher abzubiegen. Also die Schleuser dürften die Straßen kennen.
Moment.
Das ist Moment.
Ja, also Moment. Das hieße ja, dass Fritze, ich will nur geliebt werden, Merz, gegen seine Ankündigung verstoßen hat.
Nein! Doch. Wie kommst du darauf?
Naja, es geht mir gerade so auf. Also vielleicht lag es auch daran, dass bei News gelesen habe, es war das Versprechen im Bundestagswahlkampf, eine rote Linie, die CDU-Chef Merz persönlich zog. Illegale Migranten sollten an der deutschen Grenze, Zitat, ausnahmslos zurückgewiesen werden. Und zwar, Zitat, auch Personen mit Schutzanspruch. Prompt wich Merz nach seiner Wahl zum Bundeskanzler Stück für Stück von seinem Januarkurs ab. Statt ausnahmsloser Zurückweisung war plötzlich immer wieder die Rede von europäischer Verantwortung. Am gestrigen Dienstagabend dann die komplette Kehrtwende. Auf seinem offiziellen Kanzler-Account twitterte Merz, das Schutzversprechen gilt für diejenigen, die einen Schutzanspruch haben. Wir treffen Entscheidungen, die dafür sorgen, dass das Land nicht weiter überfordert wird, ohne unsere humanitären Verpflichtungen zu verletzen. Von konsequenten Zurückweisungen, um endlich die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, also keine Rede mehr, schreibt News. Und immer wenn er von wir spricht oder wenn irgendeiner aus der Regimebande von wir spricht, dann weiß man wieder, wo man steht, denn der Plural des Majestatis, der zeigt es eigentlich an. Und dass die Ampel einfach unter neuem Merz genauso weiterläuft, das zeigt auch der Fall der Annalena Trampolina. Wir wissen, das geistig behinderte Mädchen, was dann jetzt in der UN-Vollversammlung demnächst präsidieren darf, um sich dort und auch unser Land, das Rest der Würde noch da ist, komplett zu desavouieren. Die hat ja unter ihrer Regentschaft sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan einfliegen lassen. Also das Ortskraft war jeder aus Afghanistan, der nach Deutschland sollte, egal was er eigentlich war. Und Reitschuster hat einen interessanten Artikel darüber geschrieben, wie sich dieser Importskandal aus Afghanistan jetzt fortsetzt unter Herrn Wadepool, also der Erbfeind der Russen. Reitschuster schreibt, seit Monaten hagelt es immer wieder Kritik an den hochumstrittenen Aufnahmeprogrammen der Bundesregierung für Ortskräfte aus Afghanistan. Auch Reitschuster berichtete. Tarnen, tricksen, täuschen, so lautete das Motto dafür im verantwortlichen Außenministerium unter Baerbock. Die NGOs, die dort beauftragt wurden, übernehmen teilweise sogar die Rolle von professionellen Schleusern und üben mindestens Beihilfe zur illegalen Einreise nach Deutschland aus. Das ergibt sich aus internen Dokumenten der deutschen Botschaft in Islamabad, die dem Spiegel eigenen Angaben zufolge vorliegen. Im Lagebericht aus dem Frühjahr 2023 heißt es etwa, Afghanen hätten aus den Händen von NGOs verfälschte und verfahrensangepasste Dokumente erhalten, um an Bord eines der Flieger zu gelangen. Zudem sei ihnen geraten worden, beim eigentlich zwingend vorgeschriebenen und genau geregelten Visaverfahren durch die Botschaft abweichende Angaben zu machen, sprich zu lügen. Es wird dann ein Fall geschildert, wo ein Afghane sich dann nochmal erkundigte bei der NGO, ob er denn nun trans oder schwul sei. Er habe das vergessen. Tja. So läuft. Ja.
Also läuft. Ich meine, laut diesem Spiel, also wer diesen Podcast hört, der weiß ja schon lange von diesem Skandal. Ja? Aber jetzt hat es halt auch der Spiegel bemerkt. Wahrscheinlich hören die uns auch. Ja? Und danach hat das Auswärtige Amt unter Baerbock die deutsche Botschaft in Pakistan quasi genötigt, bei Visa für Afghanen nicht so genau hinzuschauen. Ja? Und eigentlich müsste Baerbock wegen Schleuserei vor Gericht. Eigentlich. Da ist ja der Fehler im deutschen Rechtssystem. Du findest natürlich keinen Staatsanwalt, der das fordert, ja, weil Staatsanwälte in Deutschland ja nicht unabhängig sind, sondern reine Befehlsempfänger der Regierung. Aber ich möchte noch mal sagen, ich möchte noch mal erinnern an den Mann, der als verfolgter Homosexueller verkauft werden sollte. Also der Afghane, der von NGOs, die haben ihm eingeprägt, du musst sagen, du bist ein verfolgter Homosexueller, dann darfst du nach Deutschland einreisen. Und dann haben die deutschen Beamten nach der Einreise gefragt und dann ist der ausgeflippt und hat geschrien, er sei nicht schwul. Da war die Ehre dann doch größer, ja. Aber man weiß auch nicht, auch die Pakistani wissen überhaupt nicht, was das für NGOs sind. Also das ist ein komplettes Durcheinander. Die Pakistani wissen auch gar nicht, wie viele Afghanen da noch stehen, ja, und warten, dass sie nach Deutschland kommen. Sie wissen nichts, niemand weiß nichts. Das ist aber ich möchte noch betonen, um noch einmal auf die Republika zu kommen, diese tolle Konferenz. Da hat nämlich die linken Chefin Frau Reichenbeck gesagt über Annalena Baerbock, die sei so unfassbar intelligent. Ich glaube, damit kann man diese Republika auch wieder gut einordnen.
Ja, In der Tat, ja. Das hat sie auch nicht ironisch gemeint. Was allerdings witzig ist, angesichts der Tatsache, dass ausgerechnet der Spiegel jetzt über diese GOs schreibt, über diese Governmental-Organisationen, die als Non-Governmental getarnt sind, das ist ja eine Serie. Also erst schrieb ja die Bild, Potzblitz, Joe Biden war dement. Man hat uns angelogen, ich wurde getäuscht. Ne?
Was?
Der Spiegel, die Bild hat sich ja darüber, das war schon letzte Woche, erstaunt festgestellt, dass Joe Biden nicht mehr geistig fit ist. Und hat aber auch festgestellt, dass natürlich alle getäuscht wurden vom engsten Biden-Clan und sie konnten es unmöglich wissen, weil ja immer Thewissen vor Ort feststellte, dass Joe Biden quasi immer noch Schachgroßmeisterqualitäten hat. Jetzt stellt der Spiegel fest, oh mein Gott, es gibt Invasorenimport und Umvolkungspolitik, also ganz so weit sind sie noch nicht. Und dann stellt einer der übelsten Corona-Faschisten, ein forensischer Psychiater, der ein Deutsch-Schweizer, der damals hetzte gegen Maskenverweiger und Regimeverweiger, der stellt jetzt im Regimeblatt Welt fest, Potzblitz, dass, Zitat, einige Nationalitäten, insbesondere bei Gewaltdelikten, überrepräsentiert sind. Und zwar krass, 2023 sind Afghanen bei gefährlicher Körperverletzung um 723% häufiger in Erscheinung getreten als Deutsche. Personen aus Gambia bei Sexualstraftaten sogar um 2114%. Der Psychiater weiter, forensischer Psychiater, deswegen sein Thema. Es wird einem aber nicht leicht gemacht, an diese Zahlen zu kommen. Tja, eigentlich schon. Er müsste eigentlich nur einen Podcast hören, regelmäßig. Ja. Und nicht mal diesen, aber das will er nicht. Das will er nicht. Und sie wurden alle getäuscht, Milena. Diese armen Wahnsinn. Menschen wurden alle getäuscht.
Gott, schlimm. Na,
und ich hätte auch nie gedacht. Auch beim Spiegel, was du gerade sagtest, Biden ist dement oder nicht mehr ganz auf der Höhe, wie die das jetzt bringen. Also für mich ist es auch einfach nochmal ein Ausdruck dafür, das ist ein reines Propaganda-Organ.
Nein,
ja,
Moment.
Aber da ist es wieder einfach, natürlich, Paul, ich meine, wir wissen das, aber da wird es doch so schön manifest, da müsste doch jeder selbstdenkende Mensch mal hingehen und sehen, oh guck mal, das habe ich ja schon vor 3 Jahren irgendwo gelesen oder lass es 2 sein. Wie ist es denn dann wohl mit den anderen Themen beim Spiegel? Wird es da ähnlich sein oder nicht? Wir nehmen mal ein Kontinuum an, die Redaktionen werden da ähnlich funktionieren und auch die anderen Redaktionen für andere Bereiche werden ähnlich funktionieren. Da ist es doch mit Händen zu greifen. Und das passiert irgendwie jetzt häufiger und in mehr Frequenz. Ich meine, so die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht sehen da immer mehr Leute dran.
Jan, du bist promovierter Philosoph. Jetzt erklär du mir doch, warum sie es nicht tun.
Du, da Propagandatheorie. Wiederhole es oft und das, was sie zuerst sehen, das glauben sie. So banal das ist. Ich stehe davor und frage mich immer, das kann nicht sein, aber es ist so. Was sie zuerst hören, glauben sie mehr und das, was wiederholt wird, glauben sie mehr. So ist es. So einfach und banal.
Milena. Ganz kurz zur Bild-Zeitung. Ich habe mir das auch durchgelesen. Also die Bild, als die jetzt mehrfach ja über Biden, Joe Biden berichtet hat und der Skandal und der große Skandal und schlimmer als Watergate und bla bla. Wenn man genau hinschaut, wem geben sie die Schuld? Wem Schuld geben sie Jill Biden und der Familie Biden und dem engsten Beraterkreis. Genau. So, jetzt stellt sich doch die Frage, wer hat regiert? Das ist doch die entscheidende Frage. Laut Bild... Der engste Familienkreis, Jill Biden und sogar Hunter Biden, der koksüchtige Waffennarr, also der Sohn von
Joe
Biden.
Der andere koksüchtige Waffennarr, meinst du, der nicht in der Ukraine die BlackRock
aber da, ich glaube, genau das war der Punkt. Hey Leute, guck mal, wir enthüllen, wir sind ganz toll, aber wir wollen der Frage ausweichen, wer hat wirklich regiert? Ja? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dieser ganze Deep State jetzt Jill Biden regieren lässt oder Hunter Biden. Das allein schon die Vorstellung ist komplett lächerlich. Genau das soll suggeriert werden. Ja. Und genau deswegen waren diese Enthüllungen in der Bild.
So ist das.
Klassischer Limited Hangout.
Ja, es wird ja wohl der Stabschef von Jill Biden gehandelt, als die eigentliche graue Schrittenzieher-Eminenz. Naja, also nicht, dass er das entscheidet, aber dass er das Instrument war, durch das eben Barack Obama, der immer noch in der Demokratischen Partei groß das Sagen hat, und die Obama-Klicke über den Stabschef von Jill Biden, was ja interessant genug ist, dass die Frau des amerikanischen Präsidenten einen eigenen Stabschef hat. Also die nie gewählt wurde im Prinzip. Gut, so ist halt das amerikanische System. Vielleicht auch nicht unbedingt perfekt in allen Punkten. Damit es in Deutschland aber so bleibt, und natürlich auch dem Staatengefängnis EU, plant die demokratisch nicht legitimierte EU-Kommission jetzt weitere Millionen für Faktenchecker, um sogenannte Anti-Desinformationsprojekte bereitzustellen. Das verkündet Apollo News. Entsprechendes teilte die Kommission am Dienstag mit. Insgesamt 5 Millionen Euro, was ja eigentlich Kinkerlätzchen sind, sollen dabei im Rahmen des Democracy Shields bereitgestellt werden, um Zitat, die Kapazitäten zur Überprüfung von Fakten in ganz Europa zu stärken. Neben einer Datenbank für Faktenchecks und der Schaffung von Kapazitäten in Notsituationen sollen an erster Stelle die Faktenchecker vor Belästigung geschützt werden, schreibt die Kommission in ihrer Mitteilung. Also Milena, in Zukunft kriegen die einen Bodyguard und wenn du dann tweetest, oh, dann kriegst du Ärger mit dem Security vom Faktenchecker.
Ja, ich meine, du sagst, es sind nur 5 Millionen, eigentlich wenig, aber wir wissen ja von den hunderten Millionen, die EU-Kommission bereits in diese Medienprojekte steckt, ja. Da werden Medien finanziert, da werden aufgebaut, also die vertrauenswürdigen Medien, das macht man ja auch in Deutschland und die sollen jetzt auch Geld bekommen und natürlich geht's gegen Fake News, Desinformation und Hass und so weiter und so fort. Es kommt immer mehr, die Leute sollen auch immer mehr daran gewöhnt werden. Deswegen auch immer diese neuen Meldungen, dass das okay ist so. Also, dass das so sein muss. Ja. Und das, wir wissen ja, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und ja, wenn du es 5-mal gehört hast, so als normaler Typ, der von der Arbeit kommt und jetzt noch nicht dann so viel gesehen und gehört hat, dann glaubt, das ist irgendwann, wird das so, ja,
ja,
du glaubst es. Alles, was du viel gehört hast. Doch,
weiß ich nicht. Also Apollo News meldet
nicht
auch.
Nicht du, nicht ich.
Nein, du und ich sowieso gar nicht. Wir glauben ja überhaupt nichts mehr.
Wir glauben nichts.
Apollo News schreibt auch, Rückgang um 54%. Öffentlich-rechtliche verzeichnen Zuschauereinbruch bei unter 50-Jährigen. Eine neue Auswertung zeigt, dass die beliebtesten Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen innerhalb von 5 Jahren über 50% ihrer Zuschauer unter 50 verloren haben.
Ja, aber die Jungen schauen ja generell kaum lineares Fernsehen. Und es interessant wäre zu erfahren, wie viele die öffentlich-rechtlichen Angebote im Netz nutzen. Ja, da gibt es ja wirklich reichlich von den öffentlich-rechtlichen.
Du meinst sowas wie die Pfirsich, den Pfirsich-Penetrations-TikTok-Kanal.
Weiß ich nicht, also Funk, wo ja ganz viel Unappetitliches zu sehen ist, eben. Da im Woken-Kosmos. Ah, ja, genau. Aber deswegen, also ich kann mit dieser Zahl, mit diesen 50%, über 50% Verlierer, nicht viel anfangen, weil das noch nichts darüber aussagt, ob die sich vom Öffentlich-Rechtlichen abgewandt haben.
Ja, okay, du kannst dann auch jeden Spaß verhageln. Also den Pfirsich überspare ich euch da draußen aber nicht. Journalistenwatch beschreibt, was ich mir auch selber angeguckt habe im Netz und ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen. In diesem Video wird die junge Zuseherschaft Stück für Stück für die anale Penetration begeistert. Auf dem TikTok-Kanal des RBB-Jugendformates ist eine hoch engagierte Moderatorin dabei, eine Glasflasche als nicht so dolle geeignet dafür zu klassifizieren, wie einen sauberen Fleischklopfer, um in den Zitat Pfirsich eingeführt zu werden. Und nein, das ist keine satirische Übertreibung, sondern wurde tatsächlich mit Zwangsgebühren finanziert und auf TikTok gesendet. Ich habe es mir angeschaut, es stimmt.
Wie viele Aufrufe?
Das habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Ja,
ich habe das Video.
Das wäre doch interessant.
Ja. Ja, gut, aber nach so einer, wenn das so skandalisiert wird, hat es ja dann auch relativ viele. Also, ob das jetzt nun, ich glaube nicht, dass die Jugend sich da reinweise. Die Jugend, jetzt spreche ich auch schon wie so ein alter Mann.
Ja,
also,
du alter. Ja,
du bist ein alter gut. Mann.
Ja, jetzt bin ich völlig am Ende, weil das war mir nicht klar, Milena. Das war mir nicht klar. ja. Gut, also die Pfirsich, wobei Pfirsich, da fällt mir immer dieser Face-Off-Film ein mit Nicolas Cage und wie heißt der nochmal, der Sektenpilot?
John Travolta.
John Travolta, da ist doch das ist ein sehr lustiger Film, wo er immer mein Pfirsich zu ihr sagt, auch so ein Psychopath, der. Ja. Jetzt ist der Pfirsich jedenfalls negativ besetzt, könnte man sagen. So, bis ich den nächsten Pfirsich esse, wird es ein bisschen dauern und Fleischklopfer kann ich auch nicht mehr angucken. Aber es geht eben immer noch schlimmer und am schlimmsten ist der Blick auf die Wirtschaft, den wir uns bis zum Ende aufgespart haben. Wir wissen, 25 Milliarden verballert das Regime für seine Lakaien in der Verwaltung und ja, ihr alle dürft bezahlen. Und jetzt kommt Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, so schreibt die Welt, auf eine Idee, eine neue Digitalsteuer für Internetkonzerne zu erheben. Innerhalb der Regierung war der Vorstoß offenbar nicht abgestimmt, lobt erhält Weimar aber trotzdem, unter anderem von Saskia Esken. Man möchte nur die Staatskosten.
Oh. Ja, ja. Todesurteil für Weimar.
Tja, der größte Kracher aber beim untergehenden Deutschland und seinen Insassen, seinen Ausgeplünderten, ist, dass jetzt auch das Restgeld weg soll. BlackRock-Kanzler Fritz Merz hat ja bekanntlich die ungenutzten, so nannte er sie, Sparguthaben der Bürger im Visier. Und Reitschuster erklärt uns jetzt, seit April 2025 wollen Sie uns auch noch vorschreiben, nach welchen Methoden wir unsere Geldanlagen tätigen sollen. Sie sagen nicht, welche Anlageprodukte der kaufen soll, das noch nicht, aber Sie legen fest, auf welche Weise und unter welchen Voraussetzungen eine Geldanlage erfolgen darf. Tja, nicht, dass der Kunde einfach so mit seinem Geld machen kann, was er will. Gott bewahre. Er muss gegenüber der Bank bei der Anlage oder vor der Anlage nachweisen, dass er etwas von den Produkten versteht. Und dafür, für die Kenntnisprüfung, lieber Jan, gibt es dann tatsächlich Formulare und Multiple-Choice-Tests, die die Banken dafür entwickelt haben. Und wer die nicht besteht, der darf sein Geld nicht anlegen. Der muss es also ungenutzt am Sparguthaben haben lassen. Das ist schon ein Kracher.
Der völlige Wahnsinn. Also wirklich überhaupt erstmal diese Begriffsbildung ungenutzte Sparguthaben. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die sparen was, damit sie es auf der hohen Kante haben, falls was Unvorhergesehenes passiert. Liegt da rum. Und das ist der Zweck von dem Ganzen. Aber gut. Wenn ich mir solche Multiple-Choice-Zettel vorstelle für die Produkte, die ich kaufen möchte, also weiß ich nicht, wenn jemand mir mal beschreiben sollte, was die Energiebilanzierung von Elektroautos, wie die funktioniert, bevor ich eins kaufen kann, stelle ich mir etwas schwierig vor. Das ist wie aus dem, ich weiß es nicht, ist völlig wahnsinnig, wie man auf solche Ideen kommt. Das ist,
naja, nicht, ist wahrscheinlich ist Gängelung. Ist das auch Wahnsinn, so hat es doch System. Also es ist das ja schon ist vollkommen wahr. Schlüssig, wenn man sich anschaut, da soll ja ab Oktober bekanntermaßen der digitale Gutschein kommen, den sie dann als Zentralbank Cash versuchen umzutiteln, was er nicht ist. Und jetzt wird den Menschen halt auch faktisch eine kräftige Hürde reingehauen, dass sie ihr Geld bloß nicht wegnehmen von so einem Konto, wo es der Staat gut kontrollieren kann. Also das ist alles schon sehr, sehr schlüssig, Milena, oder? Das ist, passt alles wie so ein Baustein.
Natürlich, passt zum digitalen Euro, zur Abschaffung des Bargeldes. Das passt zu allem. Aber ich hätte noch einen lustigen Rausschmeißer. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, als beim Selenskyj-Besuch, ja, also über unseren Wirtschaftskanzler einen lustigen Rauschmeißer. Mhm. Beim Selenskyj-Besuch hat ja am Anfang die Übersetzung nicht funktioniert, auf Anhieb. Ja. Und dann, der Selenskyj war ja komplett irritiert, hat ein bisschen arrogant auf den Merz geguckt, nach oben natürlich. Und Merz suchte so ganz schnell einen Überbrückungsgag und sagte dann, German Technology.
Ja.
Ist das großartig? Ja. Da geht's schief und dann sagt der German Technology.
Ja.
So nach dem Motto, ich hoffe, ihr baut bessere Drohnen. Ne?
Ja, er will halt geliebt werden. Das ist so.
Furchtbar.
Ich habe noch was Schöneres zum Rausschmiss und empfehle euch natürlich, bevor ich das tue, herzlichst nochmal das Nackte Geld als Wirtschaftspodcast, der das Ganze etwas intensiver verfolgt, auseinander nimmt, wo Ex-Banker Hermann mir erklärt, wie das alles zusammenhängt in der Finanzwelt. Denn tatsächlich ist es in Deutschland nicht nur wahnsinnig deprimierend, wenn beispielsweise nach 214 Jahren jetzt ThyssenKrupp die Stahlproduktion beendet. Der Konzern, wie die Junge Freiheit schreibt, der Deutschland einst in die Industrialisierung führte, wird zerschlagen. ThyssenKrupp schließt die Stahlwerke und beendet den Handel. Das Unternehmen wird praktisch aufgelöst, sagt ein Manager. Es ist auch was Schönes passiert, darauf wollte ich hinaus, denn der Bundesverband Elektromobilität meldet Insolvenz an. Der politisch gut vernetzte Verband vertrat zuletzt 100 Unternehmen aus der Branche, darunter Autohersteller und Betreiber von Ladeinfrastruktur, und der geht pleite. Und das sagt es eigentlich alles, ihr Lieben. Es sagt uns, dass unsere Freiheit so verloren ist wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand, und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es ist allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Olaf Scholz und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Einer der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Jan Bowelet und Milena Preradovic. Das war Nummer 192 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.